HR Info. Kulturlust.
Mit Pablo Díaz. Wie schafft man es als junger Autor oder Autorin, als junger Künstler überhaupt, im aktuellen Kulturbetrieb erfolgreich zu sein? Manchmal ist es Zufall. Manchmal helfen einem die neuen Medien dabei. Aber der Kulturbetrieb selbst hat sich Strukturen geschaffen, wo sich junge Künstler bekannt machen können. Das Körperstudio Junge Regie zum Beispiel ist ein Wettbewerb für junge Regiestudenten. Es kann als eine der wichtigsten Plattformen für den Nachwuchs betrachtet werden. In diesem Jahr hat Caroline Kreuzburg vom Institut für angewandte Theaterwissenschaften in Gießen gewonnen. Und zwar mit einer Performance, die sich Nerv Collection nennt.
Es geht auch so ein bisschen darum zu gucken, wo stehe ich oder für was stehe ich auch, wofür möchte ich mich einsetzen, wofür möchte ich mich aussprechen. Andererseits aber auch, was ist ein Außenblick auf mich, den ich irgendwie versuche, so humorvoll wie möglich, aber auch bissig wie möglich zu reflektieren.
In dieser Ausgabe der Kulturlust wollen wir mit Caroline Kreuzburg darüber reden, ob ihre Performance die neue Form von Theater ist und warum sie kein traditionelles Sprechtheater macht. Außerdem stellen wir den Film Axolotl Overkill vor, der ab diese Woche zu sehen ist. Und wir sagen Ihnen, warum sich gerade 100 junge kolumbianische Musiker in Deutschland aufhalten. Die Kulturlust in HR Info. Die diesjährige Gewinnerin des Preises für junge Regisseure der Körperstiftung heißt Caroline Kreuzburg. Sie studiert in Gießen und dort genau wird das Theater der Zukunft geprobt, am Institut für angewandte Theaterwissenschaft. Dieses Institut ist eine der renommiertesten Ausbildungsstätte für Theater- und Performancekunst in Europa. 1982 gegründet, sind daraus einige bekannte Theatergruppen und Regisseure hervorgegangen. Klaus Pradella stellt diese Talentschmiede vor.
Das Ding wieder da reinstecken und dann Mikro halt näher rangehen.
Mit also, dem wenn ich den Wasserfall reinziehe, muss ich den Kopf schräger halten.
Ja, also vielleicht wirklich so. Emilou Rössling und Johannes van Beber fallen auf der Probebühne an ihrer Abschlussvorstellung. Unter dem Titel Kaskade schlüpft die Studentin in das wollene Kostüm eines undefinierbaren Lebewesens, das eine glitzernde Masse ausscheidet. Ein Ein-Personen-Stück, das vielleicht am besten unter der Rubrik Experimentaltheater einzuordnen ist. Ausprobieren hat am Fachbereich angewandte Theaterwissenschaft an der Uni in Gießen einen hohen Stellenwert. Neben dem theoretischen Fundament spielt dabei gerade auch die Praxis eine große Rolle, sagt Professor Gerald Siegmund. Deswegen sei der Studiengang seit seiner Gründung ein Risiko gewesen.
Das Besondere sozusagen inhaltlich ist, dass wir hier mit einem sehr, sehr offenen Theaterverständnis und Theaterbegriff operieren. Also, dass wir nicht versuchen, eine Art von Theater zu vermitteln als die richtige Art von Theater, sondern dass wir immer wieder in Frage stellen, was Theater ist und was Theater sein kann.
Und das ist ständiger Bestandteil sowohl des Bachelor- als auch der beiden Masterstudiengänge. Insgesamt 200 Studenten sind zurzeit am Fachbereich eingeschrieben und die meisten, wie auch Nora Schneider, sind froh darüber, sich für Gießen entschieden zu haben.
Weil hier immer wieder ganz viel Anregendes passiert. Ich hatte bestimmt, wie so die meisten hier, ziemlich andere Vorstellungen davon, wie ein Studium hier aussieht, als ich angefangen habe. Alles in allem ist es einfach eine wahnsinnig tolle und interessante Möglichkeit, an ganz verschiedenen Arten von Diskurs teilzuhaben und verschiedene Arten von Kunstproduktionen mitzubekommen und die selbst ausprobieren zu können.
Und dabei wird den Studierenden Mut gemacht, auch über den Tellerrand des Fachbereichs hinaus zu blicken. Das haben jedenfalls Hendrik Borowski und Christopher Weikenmeier erfahren.
Ich glaube, man lernt dann relativ schnell, weil sich dieses Institut ja auch immer ein bisschen die Grenzen nach außen immer wieder überschritten werden während des Studiengangs. Also man geht raus, geht in die Institution rein, kommt wieder zurück oder arbeitet künstlerisch.
Also ich glaube, dass ich auch erst in dem Studium Begriffe von Theater, Performance und Tanz erst gekommen bin. Und diese Eigenständigkeit, irgendwie darüber jetzt sprechen zu können, was einen wirklich interessiert, ist enorm wichtig für mich.
Dadurch sind die Absolventen der angewandten Theaterwissenschaft deutschlandweit nicht nur in Institutionen, sondern auch als freie Künstler immer wieder gefragt, weiß Professor Siegmund.
Man kommt um dieses Institut nicht rum. Also es fallen einem natürlich ständig Beispiele ein, Gruppen ein, Künstlerinnen ein, die hier abgeschlossen haben.
In der Szene spricht man deswegen auch schon von einer Talentschmiede. Philipp Schulte, wissenschaftlicher Mitarbeiter, will da allerdings nicht ganz zustimmen.
Es geht weniger um Talente als um kritische Geister, die ihr kritisches Nachdenken über Theater und damit auch über Gesellschaft kommunizieren. Die andere Seite der Medaille ist, dass das Neue es immer schwer hat. Wenn man eine Karriere als großer Regisseur machen will, ist man vielleicht an einer traditionellen Regieschule besser aufgehoben. Wenn man hier sich entschließt, etwas zu machen, was in irgendeiner Form neu oder verändernd oder infragestellend ist, dann muss man auch erst einmal, nachdem man hier weg ist, Leute finden, die da für Geld geben oder das sehen wollen oder so. Also es ist schon eine andere Art von Kampf, die Absolventinnen und Absolventen dann zu führen haben, um sichtbar zu sein und sich ernähren zu können.
Die Absolventen der Talentschmiede Institut für angewandte Theaterwissenschaft in Gießen. Eine der renommiertesten Ausbildungsstätte für Theater- und Performancekunst in Europa. Klaus Bradella stellte sie vor. Und dort in dieser Talentschmiede studiert auch mein heutiger Studiogast. Caroline Kreuzburg hat gerade den Preis für junge Regisseure der Körperstiftung gewonnen. Konkret mit dem Stück Nerve Collection. Das hört sich so an.
What the fuck is this?
Ja, was ist das? Bei diesem Stück führt Caroline Kreuzburg nicht nur Regie, sondern sie spielt selbst und ist ihre eigene Kostümbildnerin. Ich habe vor der Sendung mit Caroline Kreuzburg gesprochen und sie gefragt, worum es in ihrem Stück Nerve Collection genau geht.
Ja, bei diesem Stück geht es um eine Selbstbeobachtung, um eine Bestandsaufnahme von mir selber, mittels verschiedenen Gegenständen, verschiedenen Kostümen, verschiedenen Figuren vielleicht, Inspirationsmaterial ebenso verschiedener Art, Texten, Erinnerungen, Projektionen, sozusagen mentale Projektionen, aber auch Projektionen auf der Bühne, also so eine Art Kollektion von verschiedenen Dingen, die ich auf der Bühne installiere und die für mich auf der Bühne so eine Art Umgebung bilden, in der ich mich bewege. Insofern ist es keine komplette Geschichte, sondern es sind eben eher so wie so Ausschnitte oder so, würde ich das beschreiben, die in einer bestimmten Komposition sozusagen zusammengefügt sind.
Und würden Sie so ein Stück auf der Bühne, wie würden Sie das beschreiben? Ist das ein Monolog, eine Performance oder ist das Tanztheater oder von allem ein bisschen?
Also ich würde das Performance nennen, das ist aber natürlich, weiß jetzt auch nicht, ob das dann, wie viel einem das dann sagt. Also es hat monologische Anteile, die am Mikro stattfinden. Also es gibt ein vorne an der Bühnenkante sozusagen installiertes Mikrofon, an dem ich viele Textteile spreche zum Publikum, also wirklich auch an das Publikum adressiere. Und dann gibt es aber auch diesen Bühnenbereich, der relativ karg hinter mir liegt oder der, also auf dem stehen ein paar Objekte, sowas wie diese Monitore, aber im Prinzip ist da kein großes Bühnenbild oder so installiert, sondern es ist so eine relativ karge Bühne. Und diesen Raum, sozusagen, den nutze ich auch, um mich von dieser Mikrofonposition wegzubewegen oder um sozusagen im hinteren Bühnenbereich oder an den Rändern der Bühne auch Rückzugsbereiche zu nutzen und mich da in einem anderen Modus zu bewegen als vorne am Mikrofon, wo ich irgendwie sehr frontal adressierend präsentiere. Und genau, und in diesen anderen Bereichen gibt es eben auch andere Aktionen, sowas, also wie so kleine Bewegungssequenzen oder Kostümumzüge. Oder einen Song zum Beispiel, den ich singe oder sowas.
Aber davon bekommt das Publikum nichts mit. Das heißt, Sie machen das nicht.
Genau. Also das ist die Idee, dass es sozusagen eben verschiedene Dynamiken oder verschiedene Grade auch der Präsenz oder so gibt. Nämlich welche, die sehr klar sind oder auch sehr vielleicht so, wie man sie erwartet und kennt im Theater. Und dann gibt es aber eben auch Sequenzen, die irgendwie zurückhaltender funktionieren, wo das Publikum genau zugucken kann, was ich mache. Und die Sachen, die ich mache, sind auch dazu gedacht, dass man sie anguckt. Also es ist jetzt nicht, dass es notwendige Sachen sind, die ich irgendwie machen muss auf der Bühne, um zum nächsten Schritt zu kommen, sondern das sind tatsächlich auch Aktionen, die zum Zugucken gedacht sind. Nur sind die eben vielleicht nicht ganz so frontal oder so.
Wenn Sie eine solche Art von Theater machen, heißt das für Sie, das klassische Sprechtheater ist uninteressant inzwischen?
Nicht unbedingt, aber ich glaube, ich habe selten zumindest klassische Texte inszeniert. Also wenn ich Texte benutze, dann sind es meistens Texte, die ich selber geschrieben habe oder Texte, die ich vielleicht auch aus popkulturellen Zusammenhängen entnehme oder sowas. Also dann so vielleicht auch als Zitatmaterial zum Beispiel.
Aber heißt das für Sie, ist klassisches Sprechtheater uninteressant?
Ja, ich glaube, ich würde eher sagen, dass es für mich persönlich vielleicht nicht so die erste Wahl ist. Aber ich würde das auch nicht so kategorisch ausschließen. Also ich glaube, mir liegt es vielleicht einfach näher, auch mit eigenem Material umzugehen oder also eigene Texte zu benutzen oder eben auch nicht nur mit Texten umzugehen. Also ich glaube, was man beim klassischen Theater hat man ja eher vielleicht die Situation, dass der Text irgendwie primär ist oder dass der sehr umfassend ist und dass der sozusagen automatisch zu so einer Grundlage wird, an der man sich irgendwie ausrichten muss. Ja, ich würde das jetzt nicht so ideologisch ausschließen, als das ist nicht mehr interessant oder sowas. Also ich glaube, bestimmte Stoffe sind für mich nicht interessant tatsächlich. Also ich hätte jetzt kein Interesse, irgendein klassisches Stück zu machen, wenn man mir das so vorschlagen würde oder so. Sondern ich glaube, ich hätte schon, wenn, dann Lust, mir ein bestimmtes auszusuchen sozusagen.
Sie studieren ja noch, und zwar am Gießener Institut. Was genau lernen Sie da?
Ja, das ist die gute Frage, weil man lernt nichts im Speziellen, sondern man studiert angewandte Theaterwissenschaft, heißt das. Und das ist ein Studium, was ursprünglich auch aus einem theoretischen Studienkontext entstanden ist, also aus einem kulturwissenschaftlichen, sprachwissenschaftlichen Hintergrund. Und das ist sozusagen erstmal auch einfach ein Theaterwissenschaftsstudium. Man sitzt da auch einfach in Seminaren und dann gibt es aber eben auf der anderen Seite inzwischen eine längere Tradition an so praktisch-künstlerischer Arbeit, die immer mehr auch im Studienprogramm sozusagen verankert ist.
Dieser Preis, den Sie bekommen haben, ist ja für junge Regie. Nun sind Sie ja selber auch sozusagen auf der Bühne, also als Schauspielerin, und machen selber Ihre Kostüme. Wo würden Sie sich denn selber einordnen? Eher in der Regiearbeit oder eher im Schauspiel? Oder beides zusammen?
Ja, ich glaube, beides zusammen. Also das ist jetzt auch nicht so die erste Situation, dass ich beides vereine sozusagen oder dass ich mich selber inszeniere oder wie man das auch immer beschreiben möchte. Aber an sich ist das sozusagen auch eine relativ gängige Praxis bei uns im Studium, dass man Projekte macht, wo man sich selber ausdenkt, wie man auf der Bühne sein möchte.
Das war Caroline Kreuzburg. Sie hat den Preis Junge Regie der Körber Stiftung bekommen. Danke für das Gespräch, Frau Kreuzburg.
Danke auch.
HR Info. Kulturlust.
Die Bloggerin, Schauspielerin und Autorin Helene Hegemann ist ein Multitalent unter den Nachwuchskünstlerinnen hierzulande. Ein multimediales Wunderkind, wenn Sie so wollen. Mit 14 ein Blog, mit 15 ihr erstes Theaterstück, mit 16 ein vielgelobter Kurzfilm und mit 17 die Hauptrolle in einem Berlinale-Beitrag. Dann 2010 ihr erster Roman, Axolotl Roadkill. Zuerst die Sensation, viel gelobt und dann viel gescholten wegen Plagiatsvorwürfen. Nun hat Helene Hegemann ihren Roman selbst verfilmt. Aus Axolotl Roadkill wurde Axolotl Overkill. Und der kommt in dieser Woche in die Kinos.
HR Info, der Filmcheck mit Jan Tussing.
Ein Axolotl ist ein Lurch, ein kleiner, durchscheinender Lurch, der sich von Geburt an kaum verändert und nicht erwachsen zu werden scheint. Damit ist er das perfekte Wappentier für Mifti, ein 16-jähriges Mädchen, das sich durch das Nachtleben Berlins treiben lässt und die Nacht zum Tage macht.
Ich weiß, dass dein Leben kacke ist.
Was?
Mein Leben ist auch kacke. Das Leben von Justin Bieber war auch kacke, aber der hat sich zusammengerissen, hat sich seine Haare geföhnt und hat Millionen verdient.
Was?
Sie trifft auf Menschen, vor allem Frauen, die auch nicht genau wissen, wozu sie auf der Welt sind. Mifti fängt eine Affäre mit einer älteren Frau an, zofft sich mit ihrem intellektuellen Vater und fühlt sich in ihrer existenziellen Ziellosigkeit einfach nur sehr einsam.
Hast du Lust, mich zu küssen?
Hast du vielleicht Lust, mich zu küssen?
Irgendwie schon.
Ja, meine Fresse, mach doch einfach.
Ich rauch nur noch kurz auf.
Die Schauspieler.
Jasna Fritzi-Bauer ist Mifti und es ist die Rolle ihres Lebens. Auch mit 26 geht die deutsche Schauspielerin als 16-Jährige durch und selten war sie so überzeugend wie hier. Sie verkörpert ein suchendes, intellektuelles Mädchen, das sich selbst analysieren kann. Sensibel und verletzlich, rebellisch, hyperintelligent, einsam, ungeliebt und störrisch. Sie trifft auf Ophelia, gespielt von einer fantastischen, charismatischen und tollen Mavi Hörbiger, auch bekannt als Liebesluder aus dem gleichnamigen Film von Detlef Buck. Hörbiger spielt eine Berliner Promi, die sich durch die Nachtszene kokst und mit Mifti anfreundet. Der dritte große Auftritt im Film ist der von Ali Hover, einer Spanierin, bekannt aus Imperium der Wölfe. Hover spielt die ältere Geliebte von Mifti, verführerisch und mysteriös. Alle drei Frauen machen den Film zum Happening.
Die Regisseurin.
Helene Hegemann wurde als multimediales Wunderkind gefeiert. Romane, Theaterstücke, Filme und Blogs. Es gibt nichts, was sie scheinbar nicht kann. Sogar als Schauspielerin spielt sie in Deutschland 09 die Hauptrolle. Aber wer Axolotl Overkill gesehen hat, muss neidlos anerkennen, Hegemann ist eine begnadete Regisseurin. Gerade mal ihr zweiter Spielfilm und ihr gelingt es, eine Stimmung einzufangen und Gefühle zu erzeugen, wie es nur wenigen Filmemachern vorbehalten ist. Mit Axolotl Overkill fängt sie den Berliner Zeitgeist der Nullerjahre ein. Sie legt den Finger auf den Puls der deutschen Hauptstadt. Ihr Film hat das Zeug zum Kultfilm.
Sehenswert?
Axolotl Overkill ist ein Knüller, eine Perle, ein Juwel. Inhaltlich passiert so viel, aber eigentlich kommen die drei Frauen nicht vom Fleck. Und das ist irgendwie symptomatisch für unsere heutige Zeit. Jasna Fritzi Bauer als Mifti ist eine Berliner Variante der modernen Intellektuellen. Triebgesteuert, selbstzerstörerisch und nicht vom Weg ins Nirgendwo abzubringen. Axolotl Overkill zeigt starke Frauen, witzig, intelligent, aber auch lost. Dabei ist Axolotl Overkill aber kein Frauenfilm. Helene Hegemann hat die Sommerkomödie des Jahres gedreht. Ihr Film ist noch besser als das Buch.
HR Info, der Filmcheck. Auch auf hrinforadio.de.
Axolotl Overkill von Helene Hegemann ab Donnerstag im Kino. Der Name Cornelius Gurlitt, sagt er Ihnen noch was? Gurlitt war der Sohn des Kunsthändlers Hildebrand Gurlitt, der für das Nazi-Regime Bilder erwarb, in Anführungszeichen. Knapp 1300 Werke bewahrte sein Sohn Cornelius in seiner Schwabinger Wohnung auf, weitere 238 in einer anderen Wohnung in Salzburg. Eine Taskforce wurde eingesetzt, die über die Herkunft der Bilder forschen sollte. Es stellte sich heraus, viele der Bilder in Gurlitts Wohnungen waren Raubkunst. Diese wurden beschlagnahmt, die anderen erhielt er zurück und vermachte sie dem Kunstmuseum Bern. Die Bonner Bundeskunsthalle und das Kunstmuseum Bern wollen demnächst ausgewählte Werke aus dem Nachlass des Kunstsammlers Cornelius Gurlitt zeigen. Die Bilder befinden sich zum Teil in einem nicht sehr guten Zustand. Anne Burkhardt berichtet.
Sie ist ein spannender, aber zugleich auch dunkler Teil der Kunstgeschichte. Die große Sammlung von Cornelius Gurlitt aus dem Nachlass seines Vaters, dem NS-Kunsthändler Hildebrand Gurlitt, dem Spezialeinkäufer der Nazis.
Er hat sozusagen auch gearbeitet für die sogenannte Sonderauftrag Linz, also für den Wunsch des Führers, um eigentlich das größte Museum der Welt einzurichten. Dadurch sind die Raubkunstzüge vonstatten gegangen und dabei hat Hildebrand Gurlitt wie die anderen auch eine wichtige Rolle gespielt.
Rhein Wolfs ist der Intendant der Bonner Bundeskunsthalle und zugleich Co-Kurator der Ausstellung. Er hat einen Verdacht. Mehr als 200 Bilder sind vermutlich Raubkunst. Deren Herkunft, ob von jüdischen Familien, Künstlern, Händlern oder als Kriegsbeute, ist größtenteils ungeklärt. Cornelius Gurlitt hatte zeitlebens beteuert, sein Vater habe die Werke rechtmäßig erworben. Erst kurz vor seinem Tod stimmte er zu, dass Experten die Herkunft der Gemälde untersuchen dürfen. Bisher wurden nur 11 Fälle geklärt. 4 jüdische Familien haben Bilder zurückerhalten. Nun soll die Ausstellung auch helfen, bei anderen Fällen mehr Licht ins Dunkel zu bringen. Intendant Rhein Wolfs.
Ich denke, dass die Ausstellung auch noch mal eine gewisse Aufmerksamkeit auf sich ziehen kann, wodurch auch Gedanken von außen herangetreten werden und dass noch mal die Frage neu aufgeworfen wird in gewissen Fällen. Ich denke, dass es zu mehr Aufklärung kommen wird, aber lückenlose Aufklärung wird man nicht erwarten können.
Im Jahr 2012 kommt die Gurlitt-Sammlung an die Öffentlichkeit. Die Staatsanwaltschaft München beschlagnahmt die Werke wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung. Später wird eine Raubkunst-Taskforce eingesetzt, um herauszufinden, woher die Bilder genau kommen. Nun setzen Forscher und Ausstellungsmacher auch auf den umfangreichen Schriftverkehr der Gurlitt-Familie. Doch aus der Nazizeit sind die meisten Dokumente verschwunden, berichtet die Kunsthistorikerin Maike Hopp. Aber
wir haben Geschäftsbücher in dem Nachlass gefunden, wir haben diverse Reisejournale, Adressbücher, die eben Auskunft über das Netzwerk und Hildebrand Gurlitts Tätigkeit in den besetzten Gebieten geben. Und wir haben enorm viele Werkfotos gefunden, das heißt, die Expertisen auf der Rückseite haben mit. Es gibt einiges aufschlussreiches Material.
Die Bilder sind nicht alle in einem guten Zustand. Ein Team von Restauratoren sorgt liebevoll dafür, dass feines Büttenpapier keine Wellen mehr hat und befreit Ölgemälde vom Staub. Ein wertvoller Monet, das Bild Waterloo Bridge von 1903, hat einen Schimmelpilz, wie viele andere Bilder, die später im Salzburger Haus der Gurlitz gefunden wurden. Restauratorin Ulrike Klein.
Das ist einfach eine kleine Bruchbude, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber da standen die Sachen auf der Erde gegen einen Küchenschrank gelehnt und das Wasser ist reingelaufen und das ist an den Bildern hoch, das heißt, der Schimmel ist dann hochgezogen. Und das betraf eigentlich auch ganz hochwertige Gemälde, wo es einem das Herz blutet, wenn man das gesehen hat.
Im Herbst soll die Restaurierung beendet sein. Parallel zur Raubkunstausstellung in der Bonner Bundeskunsthalle zeigt dann das Kunstmuseum Bern sogenannte entartete Kunst aus der Gurlitz-Sammlung. Beide Ausstellungen beginnen Anfang November.
Anne Burkhardt über eine Ausstellung mit Bildern des Kunstsammlers Cornelius Gurlitt, die zeitgleich in Bonn und Bern Ende des Jahres stattfinden wird. Das Rheingau-Musikfestival zählt zu den größten Musikfestivals Europas und veranstaltet jeden Sommer über 150 Konzerte in der gesamten Region. Mit von der Partie sind in diesem Jahr an die 100 Jugendliche von der Jungen Philharmonie aus Kolumbien, der Filarmónica Joven de Colombia. Meinolf Bunzmann war bei den Proben dabei.
Empezamos aquí, inhalamos, exhalamos y empujamos un poquito más, abrimos.
Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Irgendetwas ist anders bei dieser Probe, denn der erste Mann, der morgens im HR-Sendesaal Frankfurt vor dem Orchester steht, ist kein Dirigent, sondern ein Choreograf.
Exhalamos, nos vamos un poquito más. Inhalamos.
100 junge Kolumbianerinnen und Kolumbianer, alle mit dem gleichen T-Shirt der Filarmónica Joven de Colombia gekleidet, dehnen und strecken sich, folgen den Anweisungen von Gabriel Galíndez Cruz. Der Tänzer und Choreograf aus Kolumbien lebt seit 8 Jahren in Berlin und hat eine Idee von Dirigent Andrés Orozco Estrada umgesetzt. Stravinskys Ballettmusik Le Sacre du Printemps nicht mit Tänzern, sondern mit den Orchestermusikern selbst in Bewegung zu setzen. Aufwärmen ist da unerlässlich und steht am Anfang und Ende jeder Probe, sagt Gabriel Galíndez Cruz.
Um die Musiker vorzubereiten, körperlich zu arbeiten, aber nicht nur für die Choreografie, aber auch für die Musik. Und dann aber gleichzeitig, wenn die ganze Orchester etwas zusammen macht, das bringt die Orchester zusammen. Wir sind alle in gleiche Bahn.
Und das ist wichtig, denn viel Körpereinsatz ist gefragt. Bei Stravinskys Musik wiegen sich die Musiker im Takt, halten ihre Instrumente hoch. Die Perkussionisten schwingen die Schlägel in großen, runden Bewegungen vor ihrem Körper. Multitasking ist da gefragt. Mit einem normalen Orchester wäre das vielleicht nicht möglich, meint Dirigent Andrés Orozco Estrada.
Mein Jugendorchester ist doch ein bisschen anders, da gibt es viel mehr Raum. Man will vieles ausprobieren, experimentieren und so weiter. Und von daher dachte ich, lass uns auch eben den Körper irgendwie einbinden in das Musizieren. Und so ist das entstanden.
Proben, Proben und nochmals Proben. Die 100 jungen Musikerinnen und Musiker im Alter von 17 bis 25 haben ein enormes Pensum auf ihrer ersten Europatournee zu bewältigen. Neben Stravinsky noch Musik von Bruch, Tschaikowski, Richard Strauss und lateinamerikanische Musik von Ginastera, Lopez, Piazzolla, Revueltas und vielen anderen. 8 Konzerte in 10 Tagen. Nur die Besten dürfen in der Filarmónica Joven de Colombia mitspielen. Aus 1600 Bewerberinnen und Bewerbern sucht die Fundación Bolívar da Vivienda, eine Industriestiftung, rund 100 Mitglieder aus. Und sich auf den Lorbeeren ausruhen, das funktioniert in diesem Orchester nicht. Denn seit seiner Gründung 2010 muss man sich jedes Jahr aufs Neue bewerben, damit man mitspielen darf. Seit einigen Tagen probt die Filarmónica Joven de Colombia schon im HR-Sendesaal mit Andrés Orozco Estrada. Die Energie und die Begeisterung der jungen Kolumbianerinnen und Kolumbianer ist ansteckend. Ihre Lust, Deutschland zu entdecken, ist groß. Wie gut, dass es auch einen Tag ohne Proben gab, meint der 24-jährige Trompeter Gustavo.
Tuvimos un día libre ayer y estuvimos en el centro de Frankfurt.
Gestern hatten wir frei und wir waren in der Innenstadt von Frankfurt. Wir sind so viel gelaufen, 8 Stunden lang, und haben viele Fotos gemacht und waren so froh, die Stadt kennenzulernen und in Kontakt mit den Menschen zu kommen.
Con la gente por acá.
Die Filarmónica Joven de Colombia. Temperament, Talent und Begeisterung für die Musik. Ein Orchester mit enormem Potenzial.
Die Filarmónica Joven de Colombia, die junge Philharmonie aus Kolumbien, spielen an diesem Freitag im Wiesbadener Kurhaus um 20 Uhr und am Samstag ab 19.30 Uhr in Geisenheim im Schloss Johannisberg. Und das war die Kulturlust. Die Sendung zum Nachhören finden Sie online bei uns auf hrinforadio.de. Mein Name ist Pablo Díaz.